geht's jetzt los? Geht's jetzt los? Ja, okay, wow, willkommen bei Nerdgasm. Ihr seid in Folge, welche Folge? Folge 10, ja, Folge 10. Ihr rockt jetzt mit Toni und Caro und ich muss wieder auf die Tanzfläche, yeah!
Und weg ist sie. Warum rennen unsere NPCs eigentlich immer weg?
Weiß nicht.
Die liegt's an uns?
Oh. Das nee. Willkommen bei Nerdgasm.
Hi.
Hi. Ihr wurdet gerade begrüßt von
Jane,
einem Malkavianer aus London.
Ist sie nicht sogar? Nee, das war wer anders. Sie ist eine Harpie.
Sie ist eine Harpie.
Genau.
Ja, tatsächlich.
Sie ist eine der Harpien von London. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist sie sehr hibbelig.
Ein wenig unruhig und überdreht. Aber wir mögen sie.
Ja, sie ist ganz nett. Es ist nur ziemlich gruselig, wenn sie einfach irgendwo auftaucht hinter dir und sich darüber lustig macht.
Was du gerade tust,
ja.
Wie doof du bist,
ja.
Und dich irgendwie verurteilt.
Ja, aber sie kann das. Sie ist eine Harpie. Irgendwie muss sie auch in ihre Information kommen und Jane nimmt das auch niemand wirklich übel, weil sie ist ein Malkavianer.
Ja. Ja. Nun, was wollen wir heute mit euch besprechen?
Erstmal wollen wir doch Danke sagen, oder?
Oh ja.
Ja, wir wollen Danke sagen.
Vielen Dank für eure vielen Nachrichten. Wir freuen uns da riesig drauf und wir haben, ich muss gestehen, nicht jede Mail bis jetzt beantwortet. Also jeder, der eine Antwort erhielt, darf sich absolut geehrt fühlen, dass wir es geschafft haben, schnell zu antworten.
Oder über Facebook etc.
Ja, also wir haben nicht nur Mails bekommen, wir bekommen auch Nachrichten über Facebook.
Wir werden sogar angesprochen.
Angesprochen, live, draußen.
Bei den Menschen.
Da fühlt man sich richtig fame.
Ja. Naja.
Aber wir wissen, dass die meisten Hörer uns kennen. Deswegen ist es völlig in Ordnung. Und aber wir haben auch Hörer von außerhalb, das wissen wir. Darüber freuen wir uns besonders,
ja.
Über deren Mails und Nachrichten.
Also ihr seid nämlich nicht verpflichtet, nett zu uns zu sein und sich den Podcast anzuhören.
Genau, das finden wir richtig super und deswegen wollen wir da auch auf ein paar Sachen von euch eingehen. Mhm. Und der erste Glückliche, dessen Mail wir ein bisschen live, mehr oder weniger, wo wir drauf eingehen wollen, das ist der liebe Stefan.
Hi Stefan.
Hallo. Erst nochmal wirklich riesengroßen Dank für deine Mail und wir müssen dazu sagen, der Stefan hat uns geschrieben, dass er mit uns fühlt.
Das war der Betreff der Mail,
genau,
I feel you.
Das war erstmal ein toller Betreff, die habe ich gern gelesen.
Schöner Betreff.
Und auch er leitet Runden und auch er ist mit den Schwierigkeiten des Plothaltens konfrontiert.
Unseres großen Mantras, der Plot hält so lange, bis er auf den ersten Spieler trifft.
Genau. Darunter leiden nicht nur wir, sondern ich denke, jeder Spielleiter wird das früher oder später mal erleben. Mhm. Und ja, auch wir kennen das. Zur Genüge. Ich habe es schon mehrfach erwähnt.
Es passiert halt. Man muss damit umgehen können. Man muss damit lernen, umzugehen. Was auch sehr gut ist, weil das die Improvisationsfähigkeiten schult.
Ja. Ja? Mhm. Ja. Und wer nicht gut improvisieren kann, der kann sich einen Notizzettel schreiben für eventuelle Situationen. Irgendwelche lustigen Dinge, die genauso überraschend auftauchen können wie ein Spieler. Oder ein Spielercharakter. Ja. Und... ja, der Stefan hat aber auch noch ein kleines Problemchen angesprochen, was er hat.
Ja, er hat uns eine Frage gestellt.
Indirekt eine Frage. Und zwar geht es ihm ums Balancing in der Welt. Also das ist allgemein auch eine große Herausforderung, eine schwierige Sache, wenn man eine Welt baut.
Und auch unabhängig vom Worldbuilding. Selbst wenn du vorgefertigte Geschichten hast oder Kampagnen spielst, die sich wer anders ausgedacht hat, die Gegner musst du letzten Endes ja an deine Spieler anpassen.
Ja. Und dann ist die Frage, wann ist der Gegner zu mächtig oder zu lauchig?
Zu lauchig. Ich mag diesen Begriff sehr. Oder wie gehe ich sicher, dass zum Beispiel jemand, der als Questgeber fungiert oder als Gefährte irgendwie mit einer Gruppe reist, dass der nicht zu viel Spottime einnimmt, dass der nicht zu lauchig ist oder zu stark, sodass die Spieler eigentlich nur dastehen und sich denken, ja, das ist jetzt nicht so spannend.
Ja, der macht die alle ohne uns platt. Warum sind wir eigentlich mitgekommen? Mhm. Oder warum steht der eigentlich ganz hätten nur daneben und tut gar nichts?
Der ist schon das dritte Mal ohnmächtig geworden. Boah, Junge, du bist anstrengend.
Ja, das ist eine große Herausforderung für den Meister, da passende Charaktere zu bauen. Und das sind ja nicht nur Charaktere, das hat der Stefan auch geschrieben. Es sind auch zum Beispiel Rätsel. Mhm. Die können natürlich auch viel zu schwer werden. Ja, da wollen wir jetzt mal ein bisschen aus unserem Nähkästchen plaudern.
Tun wir das nicht immer.
Ja, das tun wir immer. Und erstmal, Stefan, wir kennen das.
Und ja,
We feel you. es ist auch für uns oder gerade für mich immer wieder eine große Herausforderung, schöne Rätsel zu bauen. Und ich habe alles schon erlebt. Mittlerweile hoffe ich, denke ich, bin ich der Meinung, und so arrogant zu behaupten, ich habe es im Griff.
Was hast du im
Griff? Die Schwierigkeit der Rätsel.
Für die Spieler,
mit denen ich so spiele.
Ja, okay. Ja.
Also wir hatten Rätsel, die waren sehr schwer. Da haben sich die Spieler...
Das war, also ich erinnere
Prophezeiung.
Mich an die Prophezeiung, genau, das war Latein. Ach Gott.
Ja. Also ich muss dazu sagen, wir hatten, also die Idee dahinter war, es wird eine Prophezeiung gestreut unter den NPCs.
Genau, die erhielten mehrere NPCs in verschiedener Form.
Genau. Und alle erhielten sie auf Latein.
Ja.
Und alle haben sie irgendwie niedergeschrieben. Und jetzt war die Schwierigkeit natürlich, dass, also nicht nur das... Prophezeiungen an sich schon kryptisch formuliert sind. Das war diese Prophezeiung auch.
Es war auch noch auf Latein.
Sie war auf Latein kryptisch formuliert. Und ja, es waren mindestens zwei ACIs drin für die Kenner.
Ja, für die Leute, die Latein in der Schule hatten. Es war eigentlich ganz lustig, weil Caro auch im Vorhinein uns gefragt hatte, uns Spieler, ey, was könnten ihr noch so außer Englisch? Und ich glaube, so zwei, drei Leute, die haben halt gesagt, ja, Latein.
Latein läuft.
Läuft.
Ja, Französisch läuft.
Ich habe von vornherein gesagt, ja, Französisch ist okay, aber so Latein, ja, nee. Und offensichtlich war das auch generell nicht so einfach, diesen Text zu übersetzen. Selbst wie die Leute, die da vorher gesagt haben, ja, hier kommt Latein.
Latein läuft. Offensichtlich lief das nicht so. Die Spieler erhielten, also unterschiedliche Spieler erhielten unterschiedliche Formen der Prophezeiung von anderen, jeweils anderen NPCs. Und die Challenge war jeweils sehr unterschiedlich. Also es war ja das eine, das Ganze zu übersetzen und das andere, das Ganze zu interpretieren.
Genau, die Deutung, die kam ja dann auch noch mit dazu letzten Endes.
Ja, das war ein bisschen too much. Mhm. Das habe ich dann auch gemerkt, so nach einer halben Stunde Rätseln konnte ich dann auch nicht mehr weiter zusehen. Also ich muss dazu sagen, die Spieler haben sich wirklich sehr bemüht. Wir hatten, ich hatte den Storwasser rausgeholt, wir hatten eine Lateingrammatik hier, Google-Übersetzer hat auch ein bisschen mitgemacht und natürlich der Spielleiter, der die komplette Übersetzung im Kopf hatte, weil ich habe es ja auch irgendwie andersrum hingebastelt.
Du bist so ein Nerd.
Und hat dann ein bisschen Hilfestellung, Mensch, das ist doch ein ACI und guck mal, das ist ein Genitiv. Genau, aber die Lateiner unter uns, die haben es dann doch tatsächlich mit Hilfestellung geschafft, nach einer halben Stunde erste Prophezeiung zu übersetzen. Nun war aber die Schwierigkeit, dass die Prophezeiungen auch unterschiedlich geschrieben waren. Mhm. Wir hatten eindeutige Schönschriftprophezeiungen. Wir hatten
Kinderschrift. Super verschmakelt, verklecktes Papier und was war das andere?
Sladjan, da waren dann die...
Blut verschmiert
und
mit... Flüchen drin, auch auf Latein.
Ja, die dann auch auf so Dämon fahre aus.
Also so zwischendrin, mitten zwischen zwei Zeilen, so mehrmals. Und du denkst, okay, ist das jetzt wichtig? Nein, ist das nicht witzig. Erstaunlicherweise haben wir ausgerechnet die zur Übersetzung genommen.
Ja.
So nach dem Motto, ja, da steht mehr drauf, das muss natürlich wichtig sein.
Genau, das war die Übersetzung, die Basis für die Übersetzung. Ja. Auf jeden Fall haben wir die Spieler ganz schön lange dran gekaut.
Hattest du dich auch noch irgendeinen Code dafür gebastelt?
Ja, es gab auch noch einen Binärcode.
Ja.
Wir hatten dann noch eine Form, also okay, das war zu krass.
Das war sehr nerdig.
Das war zu krass. Ich hatte die Prophezeiung, ich muss aber dazu sagen, die war auf Deutsch.
Da war sie dann auf Deutsch.
Da war sie dann auf Deutsch direkt, aber im Binärcode. Das heißt, es waren mehrere Seiten. Ja. Ein Spieler meinte, er will es mal probieren, aber er hat dann relativ schnell aufgegeben, weil das dauert einfach lange.
Ja.
Aber ihr habt ja, unterm Strich habt das ja dann rausbekommen.
Unterm Strich haben wir es, aber das muss man dazu sagen, gefühlt, ich glaube, die meiste Hilfestellung bisher.
Ja.
Also von meiner Perspektive aus war bei diesem Rätsel die meiste Hilfestellung nötig.
Ja.
Allein wegen der Übersetzung.
Ja.
Also das Rätsel an sich, die Deutung, die haben wir dann relativ gut zusammenbekommen, würde ich mal behaupten. Das ist ja auch schon eine Weile her. Aber die Übersetzung, die war halt so... Aber es ist auch gut... Wenn der Charakter selbst kein Latein kann, da kann man sich dann schön fein raushalten.
Ja. Ja, also es war, hat Spaß gemacht. Da ist dann ganz schnell, das war für mich als Spielleiter auch schön zu sehen, weil dann war auf einmal das Characterplay, ich will nicht sagen, dass es vorbei war. Ihr wart halt alle auf einmal ihr selbst.
Wir waren drin.
Und ihr wart so drin. Ihr habt dann auch so am Tisch, es wurde stellenweise richtig laut und ausdiskutiert, was das jetzt bedeutet. Und ihr wart so, ich habe euch auch nicht unterbrochen, als es dann erstmal so weit war, dass ihr darüber philosophiert habt. Das Schöne war, die Charaktere saßen eigentlich alle gar nicht zusammen. Sondern es haben halt nur die Spieler miteinander ausgekaspert. Was hat das jetzt zu bedeuten? Und dann habt ihr, ich glaube, ihr habt sogar unter euch ausgemacht, wer es jetzt eigentlich wissen könnte.
Genau.
Der Schlauste. Genau. Im Zweifelsfall der Schlauste weiß es.
Ja.
Ja, das der war ganz lustig. Ja, und wir hatten das dann, glaube ich, sogar noch aufgeteilt. Der eine weiß diesen Teil, der andere weiß diesen. Mhm. Und da war das dann.
Ja, und dann musste man sich aber auch erstmal finden innerhalb der Spielwelt, nicht wahr?
Ja, ja, genau. Das war auch noch.
Du kannst ja jetzt nicht sagen, ah, ich weiß diesen Teil, derjenige, der weiß den Teil. Das weiß ja dein Charakter nicht.
Mhm. Ja. Ja, aber das war eines unserer schwersten Rätsel bis jetzt. Ihr habt es trotzdem geknackt und das ist schon unser erster Tipp, den wir geben können. Wenn das Rätsel zu schwer wird, das merkt man als Meister eigentlich relativ schnell, mit ein wenig Empathie.
Spätestens, wenn es laut wird und der dritte Weltkrieg ausbricht.
Ja, genau. Oder der erste Stift über den Tisch fliegt, so eine Piep. Ja, dann sollte man doch mal einschreiten und vielleicht doch mal ein bisschen Hilfestellung geben. Bei uns, wie sieht denn die Hilfestellung, wenn dann, es ist ja, man kann das Ganze vorgaukeln, das will man natürlich nicht, man möchte ja schon, dass die Spieler selbst drauf kommen, aber man kann ja halt einfach hilfreiche Tipps geben. Bei uns war es jetzt
die Definition, was sind hilfreiche
Tipps? Was sind hilfreiche Tipps? Ich habe jetzt nur das Beispiel des Rätsels, da habe ich halt den Tipp für die Grammatik gegeben, weil wir hatten Lateiner da und die haben einfach zum Beispiel an einer Stelle den ACI nicht erkannt. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist ein ACI, lass uns doch mal über ein ACI reden, ich habe hier eine Grammatik. Und
stimmt, daran erinnere ich mich. Und ich saß eigentlich nur da und dachte mir, what? Bahnhof? Bahnhof.
Ja, aber mit ein bisschen Rückkopplung und quasi Gegenfragen. Die Tipps waren keine Aussagen eigentlich, sondern es waren immer nur Fragen, die ich eingeworfen habe, die das Ganze ein bisschen beschleunigt haben. Ich denke, auch ohne meine Hilfe wärt ihr früher oder später, so in einer Woche, draufgekommen.
Ja.
Ja, aber es ist okay. Also ich finde, es ist okay als Spielleiter, weil man hat ja die Lösung. Man will sie nicht rausposaunen, natürlich nicht. Aber man kann helfen. Also ich finde, es sollte kein Tabu sein, sich auch gegenseitig zu helfen. Auch wenn ein anderer Spieler die Lösung des Rätsels kennt, zwar in-game nicht da ist, kann man ja trotzdem dem anderen Spieler irgendwie unter die Arme greifen.
Ich finde, es kommt halt auch so auf das Rätsel drauf an, wo man dann quasi entweder als Spieler vorrangig agiert, um das zu lösen, oder eben als Charaktere. Weil ich habe das Gefühl, so jetzt in der Londoner Kampagne, das ist bisher das längste Rätsel, was wir hatten. Ich persönlich würde es als Rätsel bezeichnen. Die erste Quest, der Mordfall.
Mhm.
Die erste Quest, die wir als Klüngel, als Spieler zu lösen hatten, war der Mord an einem Kainiten, an einem Vampir, den es aufzuklären galt. Das ist für mich ein großes Rätsel. Also ich würde das als großes Rätsel verbuchen, ja. So im klassischen Stil der Detektivgeschichte. Wir haben Fakten gesammelt, Indizien etc. pp. Jeder Charakter wusste irgendwas und am Ende hatten wir auf einem Whiteboard sämtliche Informationen zusammengetragen. In-game.
Mhm.
Nach Wochen. Ich glaube so nach 2-3 Monaten.
Spielen,
also quasi einmal in der Woche, viermal im Monat grob, hatten wir es dann auch endlich so weit raus und konnten dann von da aus weitermachen.
Mhm.
Aber das war jetzt auch nicht irgendwie sowas, oh Gott, hoffentlich kriegen wir es heute endlich raus, weil der Weg bis zur Lösung des Rätsels auch sehr, sehr aufregend war. Das war eben nicht so ein direktes Rätsel hier, jetzt löst das, sondern da hängt noch so viel dran wie ein echter Detektivfall.
Also es war schon so ein bisschen so eine Schnipseljagd,
genau.
Die ich da mit euch veranstaltet habe und es gab Zeitquests ohne Ende. Überall an jeder Ecke gab es irgendwas noch zusätzlich zu lernen. Also
oder auch einfach so dieser Hinweis, den manch einer Charakter bekommen hat oder den dann aber nur ein anderer Charakter erfüllen könnte. Beispielsweise, was sag ich, ich krieg irgendwie mit, dass der Toreador als Herschel, Tremere, als Toreador Ältester, der wüsste irgendwie was. Ja, dann spreche ich natürlich meinen Kumpel an im Klüngel, der halt bei der angestellt ist.
Mhm.
Und der macht das dann und der hat dann wieder andere Informationen. Das war ein sehr schönes Spiel von Netzwerken.
Mhm.
das hat mir echt gefallen. Das ist ja immer noch nicht vorbei.
Nein, das ist nicht vorbei. Aber zumindest dieses
eine. Aber wir wissen, wer der Mörder ist. Wir wissen, wer der Mörder ist.
Genau. Und man kann das jetzt auch als ziemlich schweres Rätsel bezeichnen. Ich meine, ihr habt ja letztendlich wochenlang dran gerätselt.
Ist die Definition von schwer, dass es lange dauert oder dass es halt, ich weiß nicht. Was ist die Definition von schwer?
Ja, ich denke, es ist dann zu schwer, wenn man es innerhalb der vorgegebenen oder angedachten Spielzeit nicht lösen kann. Dann ist es definitiv zu schwer. Bei uns ist es ja so gewesen, wir spielen eine Kampagne. Die Kampagne hat kein Ende vorgesehen. Mhm. Wir könnten das theoretisch unendlich lang spielen. Mir fallen ja auch immer wieder irgendwelche bescheuerten Quests ein, die ich euch aussetze.
Hurra, hurra.
Allerdings, wenn man, vor allem wenn man so One-Shots spielt oder relativ kurze Kampagnen, die so für 2-3 Abende ausgelegt sind, dann sollte man natürlich ein Rätsel in entsprechender Zeit lösen können. Genau. Und da sollte man sich vielleicht auch einfach als Spielleiter oder ich als Spielleiter mache es so, wenn ich Rätsel habe, die kurzfristig gelöst werden sollen, dann setze ich mir einen Zeitrahmen. Also ich gucke, wann gebe ich das Rätsel in die Runde, da gucke ich kurz auf die Uhr und in der Regel gucke ich so, wenn es am selben Abend noch gelöst sein sollte, gebe ich den Spielern nicht mehr als eine Stunde. Und wenn sie nach einer Stunde immer noch keinen Schritt weiter sind oder keine Idee haben, dann lasse ich die Welt nochmal wirken. Ich gebe Tipps über die Welt oder halt auch an den Spieler direkt jetzt außerhalb des Spiels und versuche da nochmal jemanden auf bestimmte Gedanken zu schubsen. Und dann ist das eigentlich in der Regel erledigt. Ja, was ist, wenn ein Rätsel zu leicht ist? Ja, dann ist es so. Dann hat es der Spieler schnell gelöst.
Ja.
Ist natürlich schade, wenn das Rätsel so gedacht war, dass es den ganzen Abend dauern soll und der Spieler nach 10 Minuten das Ganze löst.
Deswegen haltet auch immer irgendetwas in der Hinterhand. Die können nicht wissen, wie leicht oder wie schwer das ist. Und aber was ich auch finde wichtig zu erwähnen ist, dass das jetzt keineswegs eine Schande ist, wenn die Spieler das sehr schnell lösen.
Ja. Also, auf keinen Fall.
Ihr braucht euch da nicht irgendwie so, ach verdammt, jetzt habe ich das da reingesteckt und das ist so toll und jetzt wird das nicht gewertschätzt, weil es schon so schnell vorbei ist. Nee. Das so müsst ihr nicht denken.
Nee, ich denke auch, der Spieler freut sich. Mhm. Also der Spieler hat dadurch natürlich ein Erfolgserlebnis.
Wow. Dopamin.
Ich habe hier voll das krasse Rätsel in 10 Minuten gelöst und sowas. Ne? Das ist auch was Positives für den Spieler. Der wird das natürlich im Spiel weiterleben. Und man sollte immer noch was in der Hinterhand haben. Das ist ein absolut essentieller Tipp. Noch ein zweites, ein drittes Rätsel vielleicht. Oder irgendetwas Unvorhersehbares, was daraufhin passiert. Vielleicht hat das Rätsel ja auch einen Timer. Gibt es auch. Dass man das innerhalb einer bestimmten Zeit erst lösen sollte. Ja, dass die Lösung zu früh nicht angewendet werden darf oder ähnliches. Also da gibt es viel, was man sich da ausdenken kann. Jetzt nicht nur bei uns im Vampire, sondern das geht überall.
Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, gerade so im Bereich Call of Cthulhu, was ja auch sehr mysterienlastig ist, oder generell, wenn es halt thematisch passt. Es gibt auch diese um mal Schleichwerbung zu machen, diese Exit Games, die spielst du halt nur einmal und dann war es das. Ne? Ich hatte schon mal eine kleine Spielrunde erlebt, wo quasi dieses Exit Game, was die Besitzer schon mal durchgespielt hatten, quasi verwendet haben, um in der Pen-and-Paper-Runde daraus ein Rätsel zu machen.
Nicht schlecht.
Das finde ich auch eine ziemlich gute Idee, eine clevere Idee. Und wenn es halt dann noch irgendwie so eine detektivische Stimmung hat oder das halt eben auch in das Pen-and-Paper passt, dann ist es doch ideal. Warum nicht?
Ja, also das finde ich auch. Ich benutze auch Dinge aus anderen Quellen. Also man kann ja das Rad nicht jedes Mal neu erfinden und schon gar nicht, wenn man wöchentlich spielt. Mhm. Man kann da unterschiedliche Quellen nutzen als Ideen. Also es können Bücher sein, Romane, wo man irgendwelche verrückten Dinge sich rauspickt oder ähnliches. Oder ihr klaut bei uns hier aus dem Podcast, auch okay. Übrigens, wer Ideen möchte über konkrete Rätsel oder ähnliches, wir haben da schon einiges durchgespielt.
Ja, wir haben schon einiges erlebt.
Da könnten wir auch ein paar inspirierende Tipps geben. Wenn ihr das wünscht, schreibt uns einfach eine Mail. Wie ihr seht, wir antworten drauf. Und nutzen vielleicht den einen oder anderen direkt, um einen ganzen Podcast zu füllen, so wie wir das jetzt tun, mit dem lieben Stefan. Vielen Dank nochmal für deine Mail.
Aber ihr müsst auch keine Angst haben, wenn ihr jetzt eine Mail uns schickt und aber eben nicht wollt, dass da irgendwie euer Name genannt wird oder so, um Himmels Willen, schreibt uns das einfach. Wir fragen auch nochmal nach. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann seid, bleibt ihr halt anonym. In Zeiten des Datenschutzes sind wir da auch. Wir wollen da auch safe bleiben selbst.
Ja, also mehr als 5 Vornamen nennen wir auch nicht.
Wie ihr ja gemerkt habt.
Wie ihr merkt. ja. Ansonsten gibt es natürlich außerhalb der Rätsel noch andere Sachen. Die Gegner.
Gegner.
Die Endgegner. Das hat der Stefan auch geschrieben. Wann ist das Monster zu stark? Das ist eine ganz, ganz interessante Sache, weil da kommt wirklich dieses Balancing richtig
ins Spiel. 1:1 zur Geltung.
Man möchte natürlich ein Monster haben, was 10 Spieler angreifen können, was aber nicht nach 3 Angriffen schon tot ist. Ja, bestenfalls. Mhm. Also es ist dann immer so die Frage, welchen Zweck erfüllt das Monster? Ist es ein Endgegner? Habt ihr da jetzt 3 Monate dran gespielt, um dorthin zu kommen, um es zu besiegen? Mhm. Oder ihn oder sie oder wer noch immer? Oder ist es einfach nur der Torwächter?
Oder sind das vielleicht mehrere Gegner?
Ja, da ist es dann wichtig abzuschätzen. Das kann man ganz pragmatisch über die Mathematik machen. Ihr habt Werte, eure Spieler haben Werte, die haben so solche Angriffswerte, die Waffen haben bestimmten Schaden, den sie machen. Und dann könnt ihr euch so einen durchschnittlichen Wurf überlegen, was so eure Spieler im Durchschnitt würfeln. Das könnt ihr übrigens auch googeln, es gibt tatsächlich tolle Statistiken zu sowas, echt schräg.
Mathematiker, voll die Nerds.
Aber richtig. Und da könnt ihr quasi euch einen statistischen Durchschnittswurf eines Spielers nehmen für solche Sachen und Aktionen und könnt das direkt auf euren Gegner anwenden und könnt sagen, ja okay, der soll jetzt hier mal so 5 Runden dran spielen. Ja, dann nehmt ihr euren Durchschnittswurf 5-mal, zack, habt ihr den Wert für euren Monster. Also das wäre jetzt so eine ganz pragmatische, mathematische Herangehensweise. Mhm. Oder ihr macht es auf die improvisatorische Art und Weise, das geht auch. Ihr nehmt euch einfach ein Monster und gebt ihm erstmal keinen Wert. Und guckt mal, was der Spieler beim ersten Mal so raushaut. Ja, das mache ich hin und wieder, vor allen Dingen bei so Wald- und Wiesengegnern. Also wenn jetzt so der typische Torwächter hier angegriffen werden oder überrumpelt werden oder der Brückentroll oder irgendwas, halt irgendwas, was irgendwie im Weg ist und schnell weg muss. Da gucke ich immer erstmal, was haut so der Spieler auch raus. Und wenn es epische Würfe sind, ist es natürlich sofort platt, was auch immer es war. Sind es lauchige Würfe oder halt kritische Misserfolge oder ähnliches, ja, dann lacht der Gegner und in der Regel gucke ich dann so, ich schätze halt einfach ab, was ein guter Wurf, was ein schlechter Wurf und gute Würfe, ja, wenn sie zu zweit oder zu dritt sind, dann muss schon 2-mal ein guter Wurf dran sein, damit das Monster platt ist und so mache ich das so Daumen mal Pi, sage ich mal. Ich gebe mir mehr Mühe, wenn wir große Gegner haben, mit denen wir lange interagieren vorab, die haben eigene Charakterbögen bei mir, die kriegen richtig feste Werte und da ist immer so meine, über den Daumen gepeilt, alle meine Spiele zusammen durch 2. Das ist so meine Formel. Also ich nehme den Schaden, den alle Spieler im besten Fall erzielen können, durch ihre stärksten Angriffe. Die Frage ist natürlich, nehmen die Spieler die stärksten Angriffe? Das ist auch immer so eine Sache.
Was definierst du als stärksten Angriff? Was definiert der Spieler als stärksten Angriff?
Genau, ich nehme dann den stärksten möglichen Angriff, den der Spieler gegen das Monster ausrichten kann. Ich weiß ja natürlich, was mein Monster kann und was da besser wirkt. Das weiß der Spieler in der Regel nicht.
Ja, das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Grundsache vorab. Man muss als Spielleiter wissen, was die Spieler drauf haben.
Ja, genau. Das ist natürlich dafür absolut entscheidend.
Man kann nicht sagen, okay, wir setzen uns jetzt spontan zusammen. Ich habe hier einen Gegner für euch. Oh, wie? Keiner von euch beherrscht irgendeine Magie? Ja, okay, dann halt nicht. Das muss man vorab wissen, wenn der Gegner nur durch Magie zu besiegen ist.
Ja. Dann muss man sich halt Magier organisieren.
Oder
die Spieler müssen wissen, dass sie sich Magier organisieren müssen.
Ganz genau. Ja. Oder aber der Spielleiter improvisiert.
Genau. Ja. Aber da, wie gesagt, also die großen Monster, die Endgegner oder die lange Begleitenden, die kriegen bei mir Charakterbögen. Mhm. Meine Daumenformel habe ich gerade gesagt. Größtmögliche, also der GAU, das größte anzunehmende Unglück für das Monster. Von Spielerseite aus durch 2, das sind die quasi Trefferpunkte, die erledigt werden müssen, um das Monster wegzubekommen.
Mal gut zu wissen. Erinnerst du dich noch, wo wir schon mal bei Gegnern sind und Improvisation, an diesen One-Shot, den ich kurzzeitig während einer Kampagne übernommen habe,
das
Piratenabenteuer?
Ja, ja. Da hatten wir einen Werwolf als ein Gegner.
Da muss ich zugestehen, es sind jetzt keine Spoiler, weil die Spieler, die mitgespielt haben, die wissen, wie es ausgegangen ist. Falls ihr euch noch an den Dylan erinnert, den Seemann von einem meiner Charaktere, den ich schon mal vorgestellt habe, der hatte zu dem Abenteuer mehr oder minder den Hut auf, der ist halt als NPC dann rumgerannt und es war nun mal ein Piratenabenteuer. Ja, und wem begegnet natürlich ein klischeehafter Pirat? Blackbeard. Und ich wollte, dass Blackbeard ein harter Brocken ist. Und habe aber unterschätzt,
was für harte Brocken die Spieler eigentlich
spielen. Ja, so im ersten Moment, ja stimmt, so als Mensch, nee, da wäre der jetzt komplett weggenutzt. Und dann hat Caro halt noch ganz fix Zettelchen geschrieben, Vampir, Werwolf, nehmen wir doch einen Werwolf. Und dann saß sie halt so da, Werte, was kann der Kraft, der ist... Alles so heimlich nebenbei, während die Spieler halt schon mitten im Kampf waren. Und dann kamen noch siebenarmige Kraken dazu, um sie abzulenken. Das war natürlich alles geplant. ich habe mir bei Blackbeard keinerlei Sorgen gemacht um irgendwelche Stats, um irgendwelche Würfelwürfe, weil mein Ziel halt historisch orientiert war. Blackbeard, weiß ja nun nicht jeder, das war halt ein ziemlich krasser Pirat. Vielleicht durch die Fluch der Karibik-Filme kennt man den, so grob. Der ist eigentlich gestorben nach irgendwie 12 Messerstichen in die Brust und nachdem er 5 tödliche Schüsse abbekommen hat, irgendwie sowas. Und da habe ich dann quasi so Strichlisten gemacht. Okay, wie oft haben sie... Ja, okay, das ist jetzt die... Ja, das ist jetzt der dritte Schuss. Ja, okay, jetzt ist er tot. Das war auch super. Ganz witzig. Das war auch ganz witzig, weil die Spieler die ganze Zeit... Was? Der ist immer noch nicht... Oh mein Gott, was sollen wir denn noch machen? Mach doch einfach weiter.
Das war auch eine super Herangehensweise, also einfach so eine Strichliste, okay, das ist gehakt, wobei man da wieder aufpassen muss.
Dass es nicht zu viel ist.
Genau, also erstens, dass es nicht zu viel ist und auf der anderen Seite, wenn man jetzt zu streng das abhakt, sagt, okay, der muss jetzt 5-mal angeschossen und 12-mal erstochen werden, ist es ein Problem, wenn niemand eine Schusswaffe dabei hat.
Ja, also das war natürlich gegeben auf dem Schiff,
ja,
zum Glück, aber ich glaube, ich hatte auch letzten Endes... Das waren nur 7 aktive Messerstiche, aber die waren von der Gewalt her halt so groß, dass sie durchaus 12 entsprochen hätten.
Ja.
Das ist dann auch die Relation dementsprechend wichtig.
Ja, also man kann sowas durchaus improvisieren. Das ist meiner Meinung nach auch immer die bessere Wahl. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die improvisierten Gegner immer die härtesten Brocken sind.
Ja, das finde ich ganz toll.
Also nicht im Sinne von, die sind unbesiegbar, sondern das sind für die Spieler die am herausforderndsten sind. Ja, weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich plane und lange im Voraus baue, sind mir die NPCs häufig zu schnell weg vom Fenster. Und deswegen improvisiere ich da regelmäßig nochmal nach. Also dass ich habe immer mal den Fall, dass ein großer Gegner, der besiegt werden darf und soll, theoretisch nach dem ersten Angriff besiegt wäre, wo ich dann noch mal kurz meine Werte überdenken musste, die ich mir vorab überlegt habe, weil der eigentlich, keine Ahnung, der ist eine Generation tiefer als die anderen oder höher oder irgendwas. Und dann muss ich dann noch mal drüber gehen und dann denke ich mir so, da hast du dich ein bisschen verkalkuliert. Das kann man aber für sich behalten als Spielleiter und erstmal sagen, ja, okay, er taumelt zurück, er ist hart getroffen, er schüttelt den Kopf, er fängt sich und er guckt dich böse an. Er setzt an.
Und er guckt dich einfach nur böse an.
Und genau, und dann kommt der nächste Initiativwurf. Also man kann sich da auch immer noch ein bisschen durchhangeln. Oder wenn es halt auch, wenn man merkt, okay, langsam verzweifeln die Spieler, weil sie jetzt schon eine halbe Stunde oder Stunde dran kämpfen.
Das sollte auf keinen Fall passieren.
Ja, also wenn ihr dann merkt, dass die Spieler keine Lust mehr haben, anzugreifen oder langsam müde werden oder ähnliches, ja, dann weiß nicht, dann wird er von hinten von irgendeinem Scharfschützen umgenatzt. Oder
schon mal was von Deus Ex Machina gehört?
Ja, Deus Ex Machina, den haben wir auch schon mehrfach benutzt.
Ja.
Das ist ein Begriff aus dem Theater, wer es noch nicht kennt. Das ist der Gott aus der Maschine, Deus Ex Machina. Mhm. Der wurde immer im griechischen Theater früher benutzt. Das war, wenn die Handlung so verloren war und alles so katastrophal gegen Ende steuerte, dann kam...
Einer der griechischen Götter und hat den Protagonisten irgendwie gerettet.
In der Regel hat er immer alle gerettet. Und das haben wir auch, den Deus Ex Machina. Das ist eine Waffe, die erkennt man bei mir ganz gut. Das ist meistens ja. irgendein sehr freundlich und gesonnener NPC. Hin ja. und wieder auch mal ein Spieler, der die Rolle übernimmt. Wir hatten in der Halle-Kampagne, da die ja jetzt eh schon fast beendet ist, können wir es ja auch ruhig sagen, in der Halle-Kampagne gibt es da ein kleines Mädchen,
ja.
Die kleine Clara, die ist der Deus Ex Machina, unsere Runde, die ist so absolut overleveled, das geht eigentlich gar nicht, das sollte man nicht gar nicht zulassen als Spielleiter, dass da so ein Charakter rumrennt. Ja,
ja, aber da die Spielerin ja
in der Regel um 10 spätestens ins Bett muss, es war, das ist meine Tochter, die diesen Charakter spielt. Und mit großer Macht folgt große Verantwortung. Sie hat es eigentlich relativ gut im Griff mittlerweile.
Ja.
Also sie macht das auch sehr gut. Sie ist auch eine leidenschaftliche Pen-and-Paper-Spielerin.
Sie hat doch schon bei einem Lab mitgemacht.
Ja, ja. ja. Hat sie auch sehr gut ja. gemacht. Und sie spielt auch DSA.
Ja. ja.
Bin ich auch ganz stolz drauf.
Ja.
und auf jeden Fall ist ihr Charakter unser Deus Ex Machina, der alle schon 2-mal retten musste.
Okay. Einmal, glaube ich, beide Male von dir geleitet?
Ja, beide Male von mir geleitet. Da war sie jeweils schon im Bett und es kam zu einer unlösbaren, also sie war nicht unlösbar, die Kampfsituation, aber ich habe gemerkt, das wurde zu viel.
Wenn ich jetzt nicht eingreife, dann sind mir alle Spieler tot.
genau. Das war auch nicht so gedacht. Also es war auch theoretisch gar nicht so gedacht, dass die Spieler diesen Gegner besiegen sollen. Ja, das muss man dazu sagen. Sie haben einfach wildlauflos angegriffen.
Gar nicht wahr.
Ja,
also, die Masse macht's, aber einer fängt an. Ja. Drum tue ich nichts mehr.
ja, ja, das ist es. Deswegen bringt mich immer noch so ein bisschen nochmal zum Abschweifen in unserer Welt. Wir spielen ja in der World of Darkness. Mhm. Und bei uns gibt es ja keinen Schwarz und Weiß an Charakteren. Die sind alle irgendwie shady.
World of Darkness. Die ist shady. Wow. ich würde dir applaudieren, aber dann fliegen die Kopfhörer raus.
Ja, also wir haben weder die wirklich Guten noch die wirklich Bösen. Bei uns muss man jeden Charakter hinterfragen.
Ich glaube, es gibt schon sehr, sehr Böse.
Es gibt schon
sehr, es gibt sehr. Schon, wie war das, es gibt sehr, sehr dunkel und fast dunkelgrau, fast schwarz.
Ja.
Nicht wahr?
Und es gibt hellgrau.
Oder fast weiß.
Ja, wir können dann darüber philosophieren, welcher NPC wohin gehört. Und das ist auch das, was meine Spieler aus irgendwelchen paranoiden Schüben heraus jedes Mal tun, wenn sie auf einen neuen NPC treffen.
Ja, ich hätte auch gerne irgendwie so eine Farbskala. Das könnte man mal machen, so eine Farbskala mit so einem Button von jedem NPC, wo er auf dieser Skala steht.
Das zwischen wäre, weiß und schwarz.
Das wäre eine, glaube ich, eine sehr schöne Statistik, wenn man mal sehen würde, wie viele von unseren Charakteren tatsächlich eher so im helleren Bereich sind und welche eher im dunkleren. Ich glaube, deine NPCs neigen eher zum dunkleren.
Nein, also, weiß nicht. Das müsste ich auf der Skala sehen.
Ja, deswegen, empirische Beweise
das
und sowas.
Können wir durchaus, das ist eine gute Idee, das sollten wir mal tun.
Ja.
Ja, wo war ich? Ach ja, diese Skalen, die ich da benutze, sorgen natürlich auch dafür, dass wir bestimmte NPCs haben, die viel zu wichtig sind. Da bin ich auch vorsichtig mit den NPCs. Es gibt NPCs, die sind zu mächtig. Das ist halt bei der World of Darkness so ein Ding. Es gibt halt ultramächtige Vampire.
Super alte Dudes.
Krass alt. Die können nur von einem noch krass älteren platt gemacht werden. Und die findet man nicht. Und dann ist es natürlich so, dann ist dieser NPC von vornherein so gebaut, egal was die machen, sie werden dabei sterben, wenn sie ihn angreifen. In der Regel wird das durch den NPC selbst schon so verkörpert oder durch sein Umfeld, dass die Charaktere in-game dann schon Bescheid wissen.
Bei manchen kommt man auch gar nicht auf die Idee, sie anzugreifen.
Ja.
Weil sie doch einfach zu nett sind.
Oder zu shady.
Angsteinflößend. Das war doch auch der werte Herr Dorian Black.
Ja.
Den Marvin letztes Mal vorgestellt hat.
Genau, das ist auch so einer.
Den möchte ich eigentlich nicht angreifen.
Ja.
Wenn ich nicht unbedingt muss.
Ja. Nee. Hä? Halten sich zurück, ne? Blöd wird's, wenn man von so einem NPC angegriffen wird.
Ja, genau.
Das hatten wir jetzt neulich in
Halle.
Wir hatten, ja, in Halle. Wir hatten aber auch jetzt in London die Situation, dass der Prinz...
Oh Gott, nein. Das ist ein Trauma.
Ja, einer unserer Charaktere in-game hat ein wenig den Prinzen zu sehr gereizt.
Es war meiner, es war Herschel. Und der Junge konnte eigentlich nicht mal wirklich was dafür.
Ja.
Der Mann hat halt keine Selbstbeherrschung.
Ja, und das führte dann dazu, dass der Prinz ihn sehr gerne vernichten wollte. Und dann fand ich auch gut, nicht immer ist Kampf die Lösung. Ja, wir hatten einen anderen Charakter anwesend,
der dem ich immer noch zutiefst dankbar bin, sowohl als Spieler als auch als Charakter.
Ja, das hätte durchaus einen Spielercharakter kosten können, diese Aktion.
Ja, und da war quasi in dem Sinne ein Spieler unser Deus Ex Machina.
Ja, der Spieler selbst war der Deus Ex Machina. Er hat Unglaubliches geleistet, also wirklich super, wenn man denkt, man kann mit passiven Fähigkeiten nichts anrichten. Das war klasse.
Also ich glaube, wenn es in unserer Welt so etwas wie Magier geben würde, so Support-Charaktere.
Ja, das war wirklich eine coole Nummer. Und auch da ist es dann völlig okay gewesen, dass der NPC eigentlich völlig overpowered ist und von seinen Kräften und Angriffsfähigkeiten und auch Verteidigungsfähigkeiten viel zu mächtig für unsere Spieler ist. Aber die Diplomatie hinter einer gewissen passiven Fähigkeit hat dafür gesorgt, dass der Angriff veräppte, sag ich mal. Der Prinz ist immer noch auf 180 und will den anderen, will den Spielercharakter, also der will den nie, am liebsten nie wiedersehen und noch, er würde sich auch freuen, wenn er drauf geht, aber er ist nicht mehr in der Position, dass er sagt, ich möchte ihn töten. Ja.
Das beruhigt mich gerade nicht so wirklich.
Ja, aber wir kriegen das noch hin, also die Spieler kriegen das noch hin, da bin ich mir sicher. Ja, und bei uns liegt es ja auch daran, dass wir versuchen, das Ganze so realitätsnah wie möglich zu machen. Weil
wollte dich schon mal jemand umbringen?
Nein, aber ich find nichts gruseliger als die Realität, muss ich sagen.
Ja, Realität und gruselig.
Ja, und wir spielen ja in der Burg of Darkness und es soll ja alles ein bisschen gruselig und shady sein. Und das machen wir und wir kämpfen dafür. Ich kämpfe dafür, dass die Charaktere auch aufgrund dessen, dass sie stellenweise unbesiegbar scheinen, dass sie auch diese Tiefe liefern. Also das bringt mich noch zu dem Thema, dass der... Wir hatten auch in einer anderen Mail die Frage, wie kriegen wir das hin, dass das alles so realistisch ist. Dass wir so realistische Charaktere haben. Das liegt zum einen daran, dass die reale Welt ja auch aus Leuten besteht, denen wir nicht gewachsen sind, die uns haushoch überlegen sind, aber auch das Gegenteil, denen wir selbst haushoch überlegen sind. Also ich denke, jeder kennt diese Situation, dass man sich mit irgendjemandem unterhält und sich denkt so, wow, ich fühle mich gerade wie so ein Kindergartenkind, was am Daumen lutscht. Was hast du gerade gesagt? Also, dass man wirklich nicht nur intellektuell, sondern irgendwie in allen Bereichen das Gefühl hat, man ist jemandem tierisch unterlegen.
Naja, es kommt halt auch auf gewisse Bereiche an. Jeder gibt ja so verschiedene Lebensbereiche, Hobby, Familie, keine Ahnung, Beruf, Sport, Freizeit. Es reicht ja auch einfach, wenn du mal so ein Oldschool-Medium wie den Fernseher einschaltest zu den Olympischen Spielen. Und dann die krassesten Athleten überhaupt siehst und die denkst, wow, und ihr geht nebenbei alle so noch normal arbeiten? Und ihr seid so krass, wie alt seid ihr nochmal?
Ja.
Aber das muss ja auch per se nichts Schlimmes sein. Man muss sich das ja auch nicht, ich finde, man muss auch nicht so viel immer auf sich beziehen.
Ja, und das Schöne ist, was uns auch die reale Welt lehrt, oder was sie mich vor allen Dingen gelehrt hat, ist, jede Stärke geht immer mit einer Schwäche Hand in Hand. Um das Beispiel des Athleten zu erwähnen, habt ihr davon einige schon mal im Interview gehört, wie die so reden?
Oh Gott.
Also da gibt es auch sehr schöne Beispiele, die diese Schwächen dann auch wieder stark aufzeichnen. Und das lebe ich auch innerhalb meiner NPCs. Toni kennt ja die Charakterblätter, die die NPCs haben, die welche haben. Da hat jeder mindestens eine, meistens sogar noch viel, viel mehr, krasse Schwächen.
Defizite oder auch Dinge, die man nicht erwarten würde, sondern was wirklich? Da hat er jetzt einen Punkt? Hätte ich jetzt nicht gedacht, so wie er auftritt.
Ja, genau. Also man hat halt immer die Möglichkeit, die Schwächen auch nicht auszuspielen, ja, aber sie sind ja trotzdem da und das macht es dann an bestimmten Situationen besonders tief, wenn man dann als Charakter mit demjenigen interagiert, mit dem NPC, der dann dasteht, und so eigentlich wie immer ist. Und dann spricht man aber diesen einen Triggerpunkt an. Nicht mal mit Absicht. Sondern das passiert wahrscheinlich irgendwann einfach so. Und zack. Eine absolut neue Persönlichkeit. Und das verleiht dem Ganzen aber Tiefe. Weil genau diese Situation kennt man ja auch aus dem realen Leben. Das ist das sogenannte Fettnäpfchen, in das man so treten kann.
Oder was man halt auch gerne machen kann, mit Anlauf hineinspringen.
Ja. So wie Herschel es neulich tat. Beim Prinzen.
Ja.
Ja. Das gibt uns übrigens immer sehr viel Tiefe in die NPCs.
Es gibt auch, glaube ich, sehr viel Comedy. Also für die anderen. Für manche Situationen ist das schon sehr lustig, für andere Situationen. Also das Coolste war eigentlich an dieser ganzen Nummer mit dem Prinzen, dass irgendwie jeder andere Charakter so alles stehen und liegen gelassen hat. Die haben das ja mitbekommen und waren dann so, oh mein Satan, wir müssen Herschel retten.
Aber wie?
Aber wie?
Und keiner hatte einen Plan. Das war
und keiner hatte einen Plan. Und das Schönste war ja auch eigentlich, dass Herschel ja als Primär, der kann ja absolut kein Auftex.
Ja.
Das heißt, sie haben ihn ja nicht mal warnen können. So, hey, Dude, wo auch immer du bist, sei nicht da, wo du jetzt bist. Weil er sonst halt augenblicklich ohnmächtig gewesen wäre oder Nasenbluten und Kopfschmerzen. Was man halt so hat, wenn man halt keinen Auspex vertreten.
Ja,
wir waren Leben.
Das ist halt Schwäche halt, ne? Ja. Ja. Super. Ich mag unsere Tiefe. Mhm. Ja. Also, ich möchte trotzdem nochmal, wir sind schon wieder bei 40 Minuten, sehe ich gerade.
Ah.
Ich möchte nochmal ganz kurz denjenigen erwähnen, der unsere Tiefe der Charaktere
gelobt hat.
Er hat es wirklich herausragend gelobt.
Ja.
Ich möchte jetzt seinen Namen nennen, einfach weil das zu göttlich ist, weil das auch Anlass seiner Mail war. Und zwar schrieb diese Mail der werte Ronny.
Hi Ronny.
Hi Ronny. Und du schriebst uns diese Mail wegen unseres NPCs.
Den Kai ja vorgestellt hat als sein Lieblings-NPC.
Genau, der werte Ronny.
Mit der Frage, was zur Hölle, warum ist mir dieser Charakter so ähnlich. Tja, mein guter Ronny, wir haben sehr guten Rat zu dem Nosferatu.
Wir stalken dich seit 6 Jahren.
Na klar, nein, natürlich nicht. Nein,
nein. Das ist wahrscheinlich, wir bauen so viele NPCs, irgendwo verarbeitet man sich ja auch selbst in so einem NPC, also so ist das
bei Gemeinsamkeiten.
Genau.
Ja.
Und man hat ja auch irgendwelche, also zumindest, also ich kann da jetzt nur von mir reden, ich begegne irgendwelchen krassen Leuten oder creepigen Menschen oder ich beobachte irgendwelche Leute.
Da bist du also der Creep
an der Seite. Da bin ich dann der Creep an der Seite und denke mir so, wow, wie krass bist du eigentlich? Und das ist der Moment, wo ich mir denke, du bist ein super NPC. Oder zumindest ist diese Eigenschaft oder was auch immer ich da beobachte, ist eine klasse Vorlage für einen NPC. Letztendlich haben die alle irgendwelche Macken und Eigenschaften, die ich im realen Leben irgendwo bei irgendwem, häufig bei mir, aber auch bei anderen klaue, ja. Und das ist es. Also genau das ist es, was diese ich sag mal, wie soll ich sagen?
Tiefe
ausmacht.
Vielseitigkeit.
Aber auch die Möglichkeit schafft, sich in diesem NPC wiederzuerkennen, ja. Also dieser NPC ist ja zwar ausgedacht und diese Person steht mit keiner realen Person direkt in Verbindung.
Wir weisen das von uns.
Aber dennoch gibt es reale Personen, die da eine Verbindung sehen können. Das ist auch völlig okay, Ronny. Ich finde es toll, dass du hast einen super Namen übrigens. Es ist dann auch so die Frage, warum heißt unser Ronny Ronny?
Ja, keine Ahnung.
Wir spielen 1990 in dieser Kampagne. Und ich bin selbst ein Kind der 90er. Jetzt möchte ich noch eine andere Frage beantworten, die wir über Facebook erreichte. Und zwar habe ich in der ersten Folge verschwiegen, wie lange ich schon Pen & Paper spiele. Damit keine Rückschlüsse auf mein Alter getroffen werden.
Eine Lady fragt man auch nicht nach dem Alter.
Genau, deswegen fragt ihr mich nach meiner Rollenspielerfahrung. Leiten aktiv ohne Pause jetzt seit 2 Jahren. Also ein bisschen mehr als 2 Jahren jetzt mittlerweile. Und also jetzt sind es 2,5 Jahre. Und davor hatte ich eine längere Pause im Rollenspiel. Allerdings betreibe ich das Ganze und habe früher auch schon mal geleitet und gespielt, viel, sehr lange. Ich habe es ausgerechnet, es sind jetzt ungefähr 12 Jahre. Ja, ungefähr. Also es ist tatsächlich ein bisschen mehr. Aber es sind rund 12 Jahre, die ich das Ganze mache. Da wird ihr jetzt nochmal meine Autorität nicht in Frage stellen braucht.
Respektiert ihre Autorität.
Oder meinen Wissensschatz oder meinen Erfahrungsschatz einfach. Da wisst ihr, woran ihr seid. Ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach ja, genau, Ronny. Ich bin, jetzt kann man es schon sich denken, ich bin selbst ein Kind der 90er. Also ich bin nicht in den 90ern geboren, nein, ich bin weit vorher geboren. Ich war in den 90ern Kind, jugendlich. Und ja, ich hatte damals viele Freunde. Und ich habe...
Das klingt so, wie jetzt hattest du jetzt gar keine Rolle mehr.
Ja, habe ich ja auch nicht, weil ich bin ja den ganzen Tag beim Rollenspiel. So, ich habe genau 6 Freunde. Oh. Nee, 12. Größte Runde und so. Ich hatte damals auch schon viele Freunde und ich, die haben natürlich alle irgendwie, die hießen alle Nadine, Nancy, Ronny, Christian, Stefan, Daniel, ja, Thomas. Da, man hat dann halt so ein gewisses, eine Claudia, ganz viele Claudias übrigens, Susannes und das sind so Namen und Ronnys.
Du erwähnst Ronnys zweimal.
Ja, Ronnys. Also ich muss dazu sagen, es gab meine Spitzenzeit, also die meisten Ronnys, die ich in meinem Handy eingespeichert hatte, Ende der 90er war das irgendwann, lag glaube ich bei 7. Hatte ich 7 Ronnys in meinem Handy und ich hatte echt nicht viele Freunde. Ein paar, aber so viele waren das nicht, dass man jetzt sagen könnte, okay, statistisch gesehen hat man früher oder später irgendwann mal 7 Ronnys in der Freundesliste. Ja, wenn man aber nur so 20 Nummern eingespeichert hat, dann sind 7 Ronnys eine Menge. Und das war tatsächlich der erste Name, der mir einfach einfiel, als ich daran dachte, okay, oh Gott, du brauchst einen Fahrer. Wann fährt der? 1990. Ronny.
Das war immer diese Klischee.
War der wahrscheinlichste Name.
Und dann ist es auch noch ein Taxifahrer im Osten. Und,
ja, also er ist kein Taxifahrer, er fährt er fährt Limousine und er kann auch ein bisschen mehr als nur fahren. Er kann auch krass waffen. Ja, also Ronny, Ronny ist nicht ganz so einseitig, er ist schon relativ einseitig begabt, aber er hat auch ein bisschen was auf dem Kasten.
Ja, das ist und, doch ein schönes Schlusswort.
Und doof ist er auch nicht übrigens.
Na?
So, ja.
Wir hätten ein Trinkspiel daraus machen müssen, wie oft
ich
Ronny sagt.
Wie oft ich Ronny sage? Naja. Dann Prost. wer den Podcast sich nochmal anhört,
kann ja mitzählen
oder jedes Mal einen trinken auf Ronny. Aber erst ab Minute 30 oder so. Ich weiß nicht, wann wir anfangen.
Ja, ich glaube, ja. Aber wir müssen jetzt aufhören.
Ja, oh Gott, wir überziehen schon wieder.
Schlimm.
Nun gut, dann sehen wir uns in einer Woche. Nein, wir hören uns in einer Woche. Ja. In der regulären Folge. Und bis dahin, macht es gut.
Ja.
Ihr Nerdettes.
Und Nerdudes.